Mobilcast, der Podcast zur Forschung für die Mobilität der Zukunft. Wir präsentieren euch innovative Forschungsprojekte und wie sie die Mobilität der Zukunft gestalten können. Was ist in Ihren Augen der Hightech-Trend bis 2030?
KI ist da sicherlich das Stichwort. Das wird ganz viele Branchen disruptieren.
Für wen ist Venture Capital interessant?
Venture Capital ist interessant für ambitionierte Gründer, die die Welt verändern wollen.
Und für wen nicht?
Für Gründer, die ihr Unternehmen an ihre Enkel vererben wollen.
Hopp oder Flop, Ihre drei wichtigsten Kriterien für die Investmentauswahl?
Team, Produkt, Markt.
Und Stichwort Valley of Death, was braucht es, um das zu überwinden?
Mut und mutige Investoren.
Hallo und herzlich willkommen zur 10. MCAST-Folge mit Johanna Drumann
und Felix Schneider. Hallo.
In der letzten Folge von der MFAN-Konferenz hat der Verkehrsminister unterstrichen, wie relevant Förderprogramme wie zum Beispiel der MFAN für Forschung und Innovation sind.
Aber wir haben uns jetzt gefragt, wie geht es denn eigentlich mit den Ideen und Ergebnissen nach der Förderung weiter? Woher kommt das liebe Geld denn dann eigentlich? Wie kann Wissenstransfer denn eigentlich finanziert werden nach dem Ende des Projekts?
Finanzierungsmöglichkeiten sind ja teilweise im Podcast schon angesprochen worden. Zum Beispiel das Exist-Programm oder das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Finanzierungsmöglichkeiten, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben. Zum Beispiel Venture Capital.
In Deutschland spricht man ja nicht so gern darüber. Aber auch hierzulande gilt, ohne Moos nix los. Deshalb geht es heute um Money. Darum, wie man die Innovation eigentlich finanzieren kann.
Dafür haben wir heute gleich drei Gäste mit dabei. Der erste Gast ist Dr. Rico Richter vom MFAN-Projekt Twin for Road. Das Projekt hat bei der MFAN-Konferenz den ersten Platz beim Geschäftsmodellwettbewerb gewonnen. Herrn Richter fragen wir deshalb, wie geht es denn jetzt finanziell weiter?
Außerdem werfen wir einen Blick auf das Hot Topic Venture Capital. Wir sprechen mit Jan Fiebig, der beim Hightech-Gründerfonds unter anderem für Deep Tech zuständig ist und uns einiges dazu erklären kann, wie Venture Capital eigentlich funktioniert.
Unsere zweite Expertin ist Daria Saharova, die seit vielen Jahren im Venture Capital-Bereich aktiv ist und 2021 den World Fund mitgegründet hat. Der World Fund ist ebenfalls ein Venture Capital Fonds, der sich auf die Finanzierung nachhaltiger Technologien fokussiert.
Los geht's mit unserem ersten Gast und wir hoffen, dass am Ende der Folge der Groschen bei euch auch gefallen ist.
Guten Morgen, Herr Richter. Schön, dass Sie da sind. Stellen Sie sich doch zum Einstieg gerne einmal kurz vor. Wer sind Sie? Was machen Sie?
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Rico Richter. Ich bin von Hause aus Software-Ingenieur, habe IT-Systems Engineering studiert und bin sozusagen im Feld der 3D-Daten unterwegs seit vielen, vielen Jahren. Habe in Potsdam am Haschow-Plattner-Institut studiert, dort auch promoviert. Und ich bin Geschäftsführer der Firma Point Cloud Technology und wir setzen 3D-Daten in Wert. Wir sind ein Software-Technologie-Unternehmen und machen Deep Tech im 3D-Bereich.
Dankeschön. Sie haben ja Anfang Oktober bei der MFAN-Konferenz den ersten Platz beim Geschäftsmodellwettbewerb gemacht, und zwar mit Ihrem MFAN-Projekt Twin for Road. An dieser Stelle erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch auch nochmal von unserer Seite. Und ich habe gehört, Sie mussten Ihr Projekt pitchen. Und deswegen würde ich Sie bitten, das jetzt einfach nochmal zu tun. Sie haben eine Minute. Ich würde sagen, die Zeit läuft.
Stellen Sie sich vor, Sie müssen sich um 1 Million Kilometer Straße kümmern. Fast so viele Straßenkilometer hat Deutschland. Auf diesen Straßen sind mehrere Milliarden Objekte. Das sind Schilder, Ampeln, Fahrbahnmarkierungen, Straßenbäume, Schlaglöcher. Und die entscheidenden Fragen sind, was gibt es wo und vor allem, wie ist der Zustand? Unsere Kommunen und Infrastrukturbetreiber in Deutschland benötigen für die Bewirtschaftung und die Instandhaltung hier verlässliche Antworten. Und die Lösung für dieses Problem ist Twin for Road, der digitale Zwilling für den Straßenraum. Mit modernen Erfassungsfahrzeugen wird die Straßenumgebung erfasst. Diese Fahrzeuge nehmen Bilddaten auf, 3D-Daten, Radardaten vom Straßenuntergrund. Und Twin for Road ist eine webbasierte Software, wo man diese Daten mit KI auswerten kann. Das heißt, die Ergebnisse sind dann umfassende Informationen über die Straßenumgebung, über die Objekte und den Zustand. So entsteht ein digitaler Zwilling für alle, der von allen Kommunen und Betreibern genutzt werden kann. Jeder kann seine eigenen Daten hochladen. KI-Verfahren sorgen für die automatisierte Analyse und Auswertung und über eine 3D-Visualisierung sind dann die Daten für alle zugänglich. Und schon ist die Bewirtschaftung von Millionen Straßenkilometern kein Problem mehr. Wer es ausprobieren möchte, kann das gerne tun und uns ansprechen. Danke.
Ich finde, die Idee klingt hervorragend. Und dieser Wettbewerb hat ja im Rahmen dieser Geschäftsmodell-Workshops stattgefunden. Das heißt, Sie haben quasi vor diesem Pitch die Gelegenheit gehabt, im Rahmen mehrerer Workshops dieses Geschäftsmodell erstmal zu entwickeln, auch weiterzuentwickeln in Begleitung von Coaches. Haben Sie zentrale Learnings aus dieser Phase mitgenommen, die Sie teilen könnten?
Ja, also wir haben unheimlich viel gelernt in diesen Workshops, auch in den Präsenzworkshops. Und die wichtigsten Sachen sind eigentlich, dass man seine Zielgruppe genau kennen muss. Das heißt, wer braucht was? Wer ist sozusagen fachlich verantwortlich? Wer ist finanziell verantwortlich? Und dass man auch das eigene Produkt, was man entwickelt, man selber steckt ja komplett drin, dass man das immer wieder hinterfragen muss, ob man am Markt vorbei entwickelt und ob sozusagen das wirklich die Bedarfe des Marktes trifft und wer genau die Zielgruppen sind. Dass man halt seine eigene Denkweise immer wieder hinterfragt und sich selber in die Situation der potenziellen Nutzer versetzt, dass der Mehrwert auch wirklich klar wird. Das waren so die wesentlichen Learnings, die wir mitgenommen haben.
Und Sie sind ja jetzt auch mit Ihrem Projekt genau an dieser Stelle. Das läuft bald aus. Deswegen jetzt die Frage, wie geht es weiter?
Genau, also das ist jetzt gerade die aktuelle Situation, in der wir stecken, dass wir uns überlegen, wie es weitergehen soll. Und Finanzierung ist dann natürlich der wichtigste Punkt. Man hat während der Projektlaufzeit hat man eine Finanzierung, die man halt vom Projektträger bekommt. Das ist eine Anteilsfinanzierung in der Regel zwischen 50% und 60%, die man da bekommt. Und die bricht sozusagen mit Ende des Projekts weg. Und im Projekt selbst entstehen typischerweise Prototypen und die grundsätzliche Machbarkeit wird gezeigt. Und der Sprung von einem Prototyp zu einem Produkt, der ist sozusagen in der Regel relativ aufwendig. Und dieser Aufwand, der muss halt finanziert werden, dass man halt diese Transformation schafft. Und das muss man halt dann mit Partnern machen. Das kann man machen, indem man halt bestehende Umsätze, die man in anderen Projekten hat, die man mit bestehenden Kunden hat, dafür einsetzt, um dann das Produkt zu entwickeln. Venture-Kapital ist auch eine Möglichkeit, ne, die man grundsätzlich hat. Und da ist eine große Lücke, die man halt schließen muss, wenn man sich dafür entscheidet, das Ganze in ein Produkt zu überführen.
Was ist denn der erste Schritt, um die Anschlussfinanzierung zu finden?
Also der erste Schritt, um die Anschlussfinanzierung zu finden, der resultiert aus der Betrachtung dessen, was rausgekommen ist in dem Projekt, was das Marktpotenzial und was das Umsatzpotenzial ist. Dass man erstmal identifiziert, okay, was ist überhaupt mein Bedarf an Kapital, um die Lücke zu schließen und welche potenziellen Kunden habe ich, welche, Early Adapter sind vielleicht auch da, die sagen, okay, ich gehe mit dir den Weg und ich finanziere vielleicht auch die Entwicklung, weil ich bestimmte zusätzliche Features haben möchte. Und wenn man das sozusagen alles auf einen Tisch legt und sagt, okay, den Bedarf habe ich, dann kann man sich sozusagen umschauen, wie kann ich die Lücke schließen und wie groß ist die Lücke und welchen Weg schlage ich ein.
Sie haben ja jetzt gerade beschrieben, wie das Ganze in der Theorie klappen kann. Wenn Sie sich jetzt Ihr Projekt angucken, was würden Sie denn sagen, was Ihnen da gerade besonders hilft?
Genau, also was uns sozusagen sehr viel hilft, ist die Zielgruppe über verschiedene Veranstaltungen zu finden und zu adressieren. Bei uns, die kommunalen Einrichtungen, die sind in der Regel in ihrem Tagesgeschäft gefangen und die machen sozusagen ihre Sachen und die gucken gar nicht, was gibt's denn am Markt und was sind denn neue Technologien. Und ich selber bin viel unterwegs, halte viele Vorträge. Auch die anderen Konsortialpartner sind auf Veranstaltungen und die berichten dann vom Projekt, von den Erfahrungen, wo dann auch andere, ich sag mal, ähnliche Kunden sind, die die potenziellen Bedarfe haben. Und die sehen dann in Vorträgen, ah, okay, das könnte man noch machen und in die Richtung kann es gehen. Und das sind spannende Richtungen, wo man Effizienzen und Potenziale heben kann. Und so, wenn man das sozusagen sukzessive macht, entsteht sozusagen ein immer größeres Netzwerk, das einen die Leute dann irgendwann anrufen und sagen, oh, könnt ihr noch mal berichten, wie habt ihr das denn gemacht und was habt ihr denn genau gemacht und so weiter. Und das verselbstständigt sich dann irgendwann, dass man dann halt immer mehr Anfragen bekommt und dass die Leute sehen, ah, es war in einer Stadt erfolgreich, einer unserer Partner ist die Stadt Essen, da wurde das Ganze jetzt erprobt und die sagen, oh, das möchte ich auch haben und ich möchte sozusagen auch den digitalen Weg einschlagen und da sind wirklich Vorträge, Veröffentlichungen und ein permanentes Bespielen des Marktes sind da ganz besonders wichtig.
Mhm. Ich möchte gerne in der Zeit mal ein wenig zurückreisen. Sie haben uns ja erzählt, dass Sie vor knapp 10 Jahren selbst gegründet haben und auch bis heute erfolgreich in diesem Unternehmen aktiv sind. Wie kam es damals zu dem Schritt, beziehungsweise da natürlich auch mit dem Fokus auf das Thema Finanzierung? Wie sind Sie das angegangen?
Genau, wir haben 2015 gegründet und haben uns dann natürlich überlegt, okay, wie finanzieren wir uns, was machen wir? Und ich habe selbst, komme aus dem Forschungsumfeld, habe promoviert, habe auch viele Forschungsprojekte geleitet und deswegen war ich relativ gut informiert, welche Finanzierungsmöglichkeiten es über Forschungsprojekte gibt. Habe mir da verschiedene Programme angeschaut. Und wir haben damals einen Forschungsantrag sozusagen nach der Gründung gestellt, der sozusagen am Anfang uns geholfen hat, das, was wir entwickeln wollten, zu finanzieren. Und das war der Ausgangspunkt. Und dann sind sukzessive erste Pilotkunden dazugekommen, die Geld ausgegeben haben. Und das war sozusagen dann der Start eines organischen Wachstums der Firma.
Herr Richter, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, bei unserem Podcast dabei zu sein. Die Erfahrung zeigt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Wissenstransfer zu finanzieren. Insbesondere spielen Zielgruppen und das eigene Netzwerk eine Rolle dabei. Und das kann man während des Projekts mit dem eigenen Konsortium hervorragend ausbauen. Während Herr Richter sich für die Finanzierung über diesen eher traditionellen Weg entschieden hat, entscheiden sich andere für das große Wachstum. Stichwort Venture Capital. Das schauen wir uns jetzt mal näher an. Hallo Herr Fiebig, schön, dass Sie heute hier sind. Sie haben es ja sogar zu uns ins Studio geschafft. Das freut uns immer sehr. Stellen Sie sich doch bitte zum Anfang einmal kurz vor. Wer sind Sie? Was machen Sie? Genau.
Mein Name ist Jan Fiebig. Ich bin Partner beim Hightech Gründerfonds, kurz HTGF. Hightech Gründerfonds ist ein Venture Capital Investor. Ich bin dort für den Bereich Deep Tech und Climate Tech gemeinsam mit zwei weiteren Kollegen verantwortlich.
Dann will ich auch direkt einsteigen mit einer ganz grundlegenden Frage. Was ist eigentlich Venture Capital?
Ja, also Venture Capital ist eine Form der Unternehmensfinanzierung. Venture Capital Investoren investieren in junge, technologiegetriebene Unternehmen, Unternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind, also in privater Hand. Das Geschäftsmodell von einem Venture Capital Investor ist, sich im Prinzip Geld von Fondsinvestoren einzusammeln und dieses Geld dann in diese jungen Technologie-Startups zu investieren. Das heißt, wir beteiligen uns in einer frühen Phase, werden auch Mitgesellschafter, tragen unseren Anteil dazu bei, diese Unternehmen zu entwickeln, groß zu machen und irgendwann mal auch unsere Unternehmensanteile auch zu verkaufen im Rahmen des Börsengangs oder wenn das ganze Unternehmen verkauft wird. Und damit ja, erwirtschaften wir letztlich auch Rückflüsse, die wir dann unseren Fondsinvestoren auch dann zurückgeben.
Würden Sie sagen, es gibt auch, ich nenne es mal Downsides von Venture Capital?
Wenn man das Geschäftsmodell von Venture Capital funktioniert so, dass man natürlich bereit ist, diese Risiken einzugehen, diese hohe Auswahlrisiken, wenn es auch auf der anderen Seite, wenn es dann gut funktioniert, auch ein entsprechendes Upside gibt. Ne? Das heißt, es muss, die Vision der Unternehmen muss groß sein, die Märkte, die sie adressieren, müssen groß sein und letztlich auch die Geschwindigkeit, mit der diese Märkte auch erschlossen werden können, muss groß sein, damit man entsprechend innerhalb der Fondslaufzeit auch diese Unternehmen entwickeln kann und auch verkaufen kann. Und das bringt natürlich ein paar Implikationen mit sich. Das heißt, aus Gründersicht, wenn man sich entscheidet, auch diesen ja, Venture Capital Weg zu gehen, dann bedeutet es halt auch, dass man ja einfach diese Skalierungserwartung auch mitträgt. Das bedeutet aber auch, dass man irgendwann mal auch das Unternehmen verkauft. Ne? Das heißt, es ist kein Unternehmen, was man in der Regel seinen Enkeln vererben wird.
Sie sagen also, Venture Capital ist eigentlich nicht für Entwicklungen, bei denen absehbar ist, dass sie jetzt nicht so wahnsinnig schnell skalierbar sind und nicht so wahnsinnig schnell wachsen. Gibt es sonst Alternativen in Ihren Augen zu Venture Capital für solche Unternehmen oder solche Ideen, die eben nicht in den nächsten 2 Jahren mit 300% wachsen oder sowas?
Es gibt natürlich auch Alternativen zu Venture Capital. Letztlich, wenn man das als Unternehmen vielleicht im Projektgeschäft unterwegs ist, dass man da gemeinsam mit Kunden auch mal die Technologien zu Ende entwickelt, dass man da auch im Auftrag vielleicht von Kunden das Unternehmen dann aufbaut. Wenn man es auch schafft, vielleicht auch mit einer sehr niedrigen Burnrate, das heißt mit einem weniger Kapitalbedarf, auch kapitaleffizient zu wachsen und vielleicht auch schnell in Profitabilität kommen kann auch eine Bankenfinanzierung in manchen Fällen auch Sinn machen. Und dann gibt es vielleicht auch andere Formen der Finanzierung. Business Angels spielen da eine sehr wichtige Rolle, die vielleicht nicht dieselben auch Skalierungserwartungen haben wie ein klassischer Venture Capital Investor, Family Offices, und vielleicht am Ende auch Strategen. Ne? Wenn man da mit einem etablierten Player sich zusammentut, kann es auch durchaus Sinn machen, diesen Weg einzuschreiten. Ne?
Sie haben jetzt Deep Tech schon häufiger erwähnt und deswegen möchte ich an der Stelle einfach nochmal fragen, was ist eigentlich der Hightech-Gründerfonds?
Der Hightech-Gründerfonds ist eine Public-Private Partnership. Das heißt, wir sind als Venture-Capital-Fonds aufgesetzt, aber ein Teil unserer Gelder, die wir von Investoren eingesammelt haben, kommt eben von öffentlicher Seite, vom BMWK und von der KfW. Und auf der anderen Seite von im letzten Fonds 45 privaten Investoren, Industrieunternehmen, Unternehmen wie eine Bosch, SAP oder auch viele Mittelständler und Family Offices. Und wir sind aber nach einem ganz normalen Venture Capital Modell aufgesetzt und verfolgen da im Prinzip das Ziel, auch Rückflüsse für diese Investoren zu erwirtschaften, aber auch einen Beitrag zu leisten, das Ökosystem weiterhin zu entwickeln. Wir finanzieren technologieorientierte Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das heißt, wir haben ein Team, was sich auf Life Sciences und Chemieanwendungen konzentriert. Wir haben ein Digital Tech Team, was eher klassische Geschäftsmodellinnovationen, aber auch IT- und Cybersecurity-Themen finanziert. Und ich, wie gesagt, verantworte im Bereich gemeinsam mit 2 Kollegen Deep Tech und Climate Tech, wo wir auch viel, aber auch industrielle Anwendungen aus dem Industrial Tech auch finanzieren.
Nach welchen Kriterien wird investiert? Und ich frage jetzt einfach mal, wie wichtig sind die, also wie werden die gewichtet? Gibt es welche, die vielleicht wichtiger sind als andere?
Das Team ist natürlich an allererster Stelle zu nennen, weil bei aller Technologie, bei jeder Marktopportunity am Ende steht und fällt es auch mit der Umsetzungsfähigkeit des Teams, ob die in der Lage sind, auch weitere Mitarbeiter für sich zu gewinnen, weitere Investoren für sich zu gewinnen. Und da ist das Team und das Potenzial der Gründer einfach essentiell. Auf der Technologieseite versuchen wir schon, Technologien zu identifizieren, die letztlich auch ein hohes Disruptionspotenzial haben. Das heißt, wenn die Technologie funktioniert, dass dann nicht eine inkrementelle Verbesserung auf Kundenseite da ist, sondern dass es wirklich, wenn man etwas um eine Größenordnung besser gemacht wird, höhere, bessere Funktionalität, geringerer Preis, dass es da wirklich einfach eine deutliche Verbesserung gibt. Und auf der Marktseite ist es natürlich so, dass wir, damit unser Geschäftsmodell funktioniert, wir natürlich auch große Unternehmen bauen wollen oder dazu beitragen wollen. Und große Unternehmen entstehen in großen Märkten, die halt auch stark wachsen. Und das ist, ja, manchmal ist es so, dass diese Märkte ganz klar sind. Manchmal ist es so, dass man vielleicht auch selber eine These entwickeln muss, wie ein Markt sich in den nächsten 10, 15 Jahren entwickeln wird. Oder vielleicht wie ein Markt erst durch neue Technologien überhaupt erst ermöglicht wird.
Und wenn man jetzt in die praktische Sicht quasi geht, also wenn ich mir vorstelle, ein Team aus Gründerinnen und Gründern, wie fühlt sich das für die an, diesen Venture-Capital-Prozess anzustoßen? Also solche Sachen, was muss eingereicht werden? Welche Unterlagen müssen da eingereicht werden? Welche Gespräche werden geführt?
Also ein Fundraising-Prozess ist für Gründer natürlich sehr intensiv. Man macht sich viele Gedanken, bringt das zu Papier. Letztlich setzt sich jemand sehr stark mit dem Geschäftsmodell, mit den Plänen auseinander. Und unser Job ist natürlich auch ein Stück weit, das in Frage zu stellen oder nachzuvollziehen oder auch zu verstehen. An vielen Stellen aber auch mit den Gründern in den Austausch zu gehen und auch gewisse Annahmen auch zu überprüfen, ne, auf Basis unserer Erfahrung. Man muss da auch bereit sein, sich selbst in Frage zu stellen, vielleicht auch die eigenen Pläne in Frage zu stellen, zu lernen. Das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft von erfolgreichen Gründern, dass sie halt bereit sind, aus jeder Interaktion mit Kunden, mit Investoren selbst zu lernen und das Unternehmen daraufhin auch besser auszurichten. Und letztlich, Venture Capital Investoren machen sehr wenige Investments. Diese sind sehr risikoreich. Und es gibt aber sehr viele Startups. Das heißt, auch die besten Unternehmer werden in so einem Fundraising-Prozess sehr viele Absagen kassieren. Und wenn wir natürlich auch Unternehmern auch absagen, wenn es vielleicht auch nicht zu uns passt oder wenn wir da keine Überzeugung entwickelt haben, dann versuchen wir schon auch den Unternehmern auch gutes Feedback, stichhaltiges Feedback zu geben, dass sie daraus lernen können.
Und als abschließende themenübergreifende Frage würde ich gerne nochmal den Frauenanteil im Venture Capital Bereich ansprechen. Welche Implikationen hat der, wir wissen es ja, eher geringe Frauenanteil für Investitionen auch in Ideen und Geschäftsmodelle von Frauen? Und gibt es aus Ihrer Sicht vielleicht Dinge, die man daran ändern könnte oder vielleicht auch sollte?
Also grundsätzlich hat ja die Startup-Branche, die Venture-Capital-Branche schon auch ein, ich würde sagen, Diversitätsproblem, dass einfach wenig Frauen aktiv sind, zu wenig Frauen. Es hat sich in den letzten 5 Jahren schon deutlich verbessert aus meiner Sicht. Fondsinvestoren achten da auch drauf, dass wenn sie in Venture Capital Teams oder Fonds investieren, dass es da halt auch eine diverse Partnerschaft gibt. Letztlich auch aus Eigennutz, weil es ist auch erwiesen, dass diverse Teams auch eine deutlich bessere Performance auch bringen, sowohl auf Startup-Seite wie auch auf Investorenseite. Von daher ist aus Eigeninteresse müssen wir da einfach gucken, dass wir als Industrie weiterkommen. In meinem Team ist es auch weiterhin eine Herausforderung. Das liegt ja auch daran, dass wir viele meiner Kollegen ingenieurwissenschaftlichen Background haben oder vielleicht naturwissenschaftlichen Background. Und ich meine, ich habe in Aachen Elektrotechnik studiert und damals hatten wir 5% Frauen in meinem Studiengang. Ja, das heißt, der Pool an möglichen Talenten ist halt leider begrenzt. Und da wird man langfristig natürlich wirklich ganz am Anfang ansetzen müssen, dass wirklich MINT-Fächer für Mädchen attraktiv sind und daraus entstehen dann aus meiner Sicht dann auch attraktive Karrieremöglichkeiten in Richtung Venture Capital, in Richtung vielleicht auch eigener Gründung. Aber es ist natürlich eine sehr langfristige Aufgabe, die wir als Industrie vor uns haben.
Aber das ist doch mal ein Ausblick für die Zukunft. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie heute da waren und sogar zu uns ins Studio gekommen sind. Das war ein spannender Überblick zum Thema Venture Capital. Es ist eine frühe Risikokapitalfinanzierung, die gerade für sehr disruptive Innovationen relevant ist. Bei der Investitionsentscheidung spielen das Team, der Markt und das Innovationspotenzial der Technologie eine wichtige Rolle. Jetzt werfen wir mal einen Blick in Richtung nachhaltige Investitionen zusammen mit Daria Sacharowa.
Hallo Frau Sacharowa, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen?
Sehr gerne. Hallo, ich bin Daria Sacharowa. Ich bin die Gründungspartnerin von World Fund. Wir sind Europas größter Venture Capital Fonds mit Fokus auf Climate Tech. Und ich selber bin seit über 20 Jahren bereits in der Tech-Branche tätig.
Sie haben sich spezialisiert auf den Bereich Climate Tech und sehen Technologie als den Schlüssel zum Klimaschutz. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit für Sie?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn ich glaube, in den letzten 5 Jahren gab es eine richtig hohe Menge an unterschiedlichen Begrifflichkeiten und es ist gut, damit gleich zu starten. Beim World Fund, wenn wir über Climate Tech sprechen, sprechen wir über Dekarbonisierung. Das heißt, wir fokussieren uns speziell auf die größten Industrien, die größten Schädlinge bei Emissionen sind. Und suchen nach Lösungen, die diese at scale dekarbonisieren.
Wo steht denn Deutschland im Hinblick auf die Finanzierung und die Innovationsfähigkeit im Bereich Climate Tech auf dem Weltmarkt?
Ja, wir stehen sehr stark da. Insgesamt wird fast ein Drittel aller Patente im Bereich Klimatechnologie in Europa angemeldet, davon fast die Hälfte in Deutschland. Wenn man das zum Beispiel mit China vergleicht, ist es weit unter 10% und genauso in den USA. Das heißt, die entwickeln wirklich die notwendigsten, innovativsten Technologien hier zu Hause. Was wir dann brauchen, ist das Kapital, um diese hier auszuskalieren.
Also sehen Sie beim Kapital auch den größten Handlungsbedarf, um die Innovationsfähigkeit im Bereich Climate Tech in Deutschland zu verbessern?
Ich glaube, es gibt mehrere Ansatzpunkte. Es fängt natürlich auch bei dem Forschungstransfer, bei Patenten. Aber aus meiner VC-Sicht, das ist einer der größten Hebeln, den wir hier einfach in Europa und in Deutschland vermissen.
Wo besteht denn der größte Finanzierungsbedarf im Climate-Tech-Bereich?
Also eine gute Frage. Also ich glaube, für uns, ich hatte das ja erwähnt, fokussieren wir uns auf die Dekarbonisierungstechnologien. Wir investieren nur in Technologien, die das Potenzial haben, mindestens 100 Megatonnen an CO2 oder Äquivalenten an Ersparnis pro Jahr zu ermöglichen. Und das in 2040. Wir nennen das Climate Performance Potenzial. Und bei Design sozusagen fokussieren wir uns auf die größten Emissionsschädlinge. Und ich glaube, so kann man das tatsächlich auch, das sind die größten Hebel. Das ist Food and Agriculture, also Landwirtschaft und Ernährung, Lebensmittelindustrie. Das ist aber auch unsere Industrie, Transport, also Mobilität. Das ist auch das Gebaute, ne? Also die Gebäude, Immobilien. Und natürlich nicht zu vergessen die Energiebranche. Wir glauben, das sind genau die Kern- und Schlüsselindustrien, die so schnell wie möglich dekarbonisiert werden müssen.
Ich versetze mich jetzt mal in die Lage von einem Forscher, der gerade aus einem Forschungsprojekt kommt und im Bereich Climate Tech irgendeine Innovation entwickelt hat innerhalb dieses Forschungsprojekts. Und jetzt möchte ich ein Investment des World Fund haben. Wie gehe ich denn da vor eigentlich?
Sehr einfach. Also wir haben sowohl eine Möglichkeit, über unsere Homepage sich zu bewerben, oder jeder von uns hat unsere persönlichen Kanäle auf Social Media, auf LinkedIn, auf Instagram. Wir haben tatsächlich vor und schaffen das innerhalb von 48 Stunden, jedem Gründer auch ein Feedback zu geben. Wir finden es großartig, dass die Gründer dass man sich wirklich dass man den Mut hat, auch zu gründen, sich die Mühe gibt, die Unterlagen vorzubereiten, auch den Mut hat, den Investor anzusprechen. Deswegen wollen wir immer auch eine Antwort geben. Insofern, das ist der erste Schritt. Wenn man die Möglichkeit hat, würde ich immer empfehlen, allerdings über eine warme Intro zu gehen, weil wir dann noch einiges an Themen sehen, und durch eine Empfehlung ist man dann schneller sozusagen im Fokus.
Verstehe. Also Netzwerk spielt anscheinend eine große Rolle. Was sind denn noch so Kriterien, die Sie berücksichtigen beim Investment in junge Gründungen?
Ja, unser erstes Kriterium ist Climate Performance Potenzial. Das, was ich davor erwähnt habe, eben was für ein Potenzial hat die Technologie an Ersparnis von Emissionen. Wir investieren nur in Technologien, die mindestens 100 Megatonnen pro Jahr bis 2040 an Ersparnis als Potenzial haben. Das ist unser erster quasi Ja-Nein. Und danach schauen wir auf die Unternehmen wie ein klassischer Venture Capitalist. Wir schauen zum einen, was ist das Problem für die irrelevant, also für welche Zielgruppe ist es ein großes, relevantes, signifikantes Problem, und ist die Lösung, die das Unternehmen aufbaut, auch die beste Lösung für dieses Problem? Kann man diese Lösung, wenn es technologisch ist, auch schützen? Ne? Was macht der Wettbewerb? Gibt es ein Geschäftsmodell dahinter? Gibt es schon das Marktfeedback von Kunden oder von potenziellen Kunden? Und natürlich, je früher man investiert, umso mehr hat das Team eine Bedeutung. Das heißt, ist das Team komplementär? Haben Sie die richtigen Skills? ergänzende Skills? Wie kennt man sich? Wie lange kennt man sich? Wie divers ist das Team? Also all das spielt eine Rolle.
Wir haben heute erfahren, dass Venture-Kapital insbesondere relevant ist für Gründungen, die absehbar in kurzer Zeit ein hohes Skalierungspotenzial haben. Jetzt könnte aus einer Außenperspektive der Verdacht aufkommen, dass in dem Zusammenhang Nachhaltigkeit vielleicht eher eine untergeordnete Rolle spielt. Was hat Sie denn genau dazu motiviert, gerade mit einem Venture-Capital-Fonds das Thema Klimaschutz zu adressieren?
Ja, als VC bin ich auf der Suche und auf der Mission, die größten Themen zu finden, mit denen die auch das Potenzial haben, die größten Unternehmen in der jeweiligen Branche oder sogar neue Märkte aufzubauen. Dafür müssen große Probleme gelöst werden. Deswegen, solange die Klimakrise eines der größten Probleme für uns darstellt, was ist nicht absehbar, dass es sich ändern wird, sowohl für uns, für die Zukunft, als auch für unsere europäische Resilienz, gehe ich davon aus, dass die Unternehmen, die eben das größte Potenzial, damit Performance-Potenzial haben werden, werden auch diese sein oder haben das Potenzial, neue Märkte zu schaffen, in diesen Märkten führende Positionen, Marktpositionen aufzubauen. Und das ist im Kern das Geschäftsmodell eines Venture Capitalists.
Abschließend würde uns das Thema Geschlechtergerechtigkeit interessieren. Bekanntermaßen ist die Geschlechterparität sowohl in der Tech-Branche als auch auf dem Venture-Capital-Markt eher Wunschdenken. Was braucht es denn Ihrer Meinung nach, um die Situation zu verbessern?
Da gibt es keine einfache Antwort darauf. Es ist natürlich strukturell, historisch bedingt. Es hat viele Facetten. Dennoch ist es tatsächlich so, dass vor allem in meiner Rolle als General Partner gibt es weltweit unter 10% Repräsentanz der Frauen. Wenn man mehr Diversität in Entscheidungsgremien hat, dann sieht man auch mehr diverse Teams, die gefördert werden. Und man weiß, dass die Diversität in Startup-Teams dazu führt, dass diese bessere Ergebnisse erzielen. Und ich denke, das ist faktisch belegt und wir sollen daran alle anstreben. Es gibt viele Gründe, die dazu führen, dass es heute nicht so ist. Ich denke, ein großer Hebel, um dieses Problem zu beheben, wäre tatsächlich eher die LP, also Limited Partners Investoren nehmen, das heißt die Investoren, die in die Fonds investieren, denn diese haben dann natürlich eine gewisse Machtposition, dann die Investoren, die Venture Capitalist Teams, ne, die sogenannten General Partner Teams, dazu zu motivieren, zu incentivieren, eben diverser zu sein.
Frau Sacharowa, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Jetzt haben wir gehört, Venture Capital ist für Innovationen wichtig. In Deutschland bzw. Europa spielt es aber bisher gar nicht mal so eine zentrale Rolle, zumindest im Vergleich mit den USA. Das Mfan-Projekt hat zum Beispiel ganz andere Pläne für die Finanzierung des Wissenstransfers als Venture Capital.
Auch da gibt es also Optionen. Gerade wenn es sich um Ideen handelt, die nicht so stark oder schnell skalierbar sind, wie es bei einer Venture Capital Investition erwartet wird. Da sind dann häufig die Zielgruppenorientierung und ein gutes Netzwerk wichtig, um Fuß zu fassen und seine Idee zu skalieren.
Trotzdem spielt Venture Capital als Hochrisikokapital in Deutschland eine Rolle, zum Beispiel im Deep Tech und Climate Tech Bereich.
Was wir heute zum Thema Finanzierung auch mitnehmen, ist, Aspekte wie Team, die Innovationskraft und die Marktsituation sind für alle Finanzierungsformen ganz zentral.
Was die richtige Finanzierung für die eigene Idee ist, muss natürlich jeder und jede irgendwie selbst entscheiden. Aber es lohnt sich zu recherchieren, Gespräche zu führen und mal ein paar Erfahrungswerte zu sammeln, ob das nicht ein guter Weg für die Finanzierung der eigenen Entwicklung ist.
Wir hoffen, dass ihr heute genauso viel mitnehmen konntet wie wir. Ich kann Venture Capital jetzt definitiv besser erklären als vor dieser Folge.
Obwohl die Reihe zu Geschäftsmodellen ja eigentlich schon abgeschlossen war, sind wir heute noch einmal ein wenig zu dem Thema zurückgekehrt. In der nächsten Folge sieht das dann aber endgültig anders aus.
Wir werden ein Thema vertiefen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt: Europa. Es wird um europäische Forschungskooperation und die Vor- und Nachteile für Forschung, Innovation und Wissenstransfer gehen.
Wir freuen uns, euch in die letzte Folge des Jahres 2024 mitzunehmen und dann auch schon einen Ausblick zu geben, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Bis dann.
Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, dass ihr ebenfalls viel Neues gelernt habt und mitnehmen könnt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert und teilt uns gerne. Bei Fragen oder Anregungen wendet euch gerne an impact@tuff.com. Wir hören uns beim nächsten Mal.